Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche. Mit Michael Belitzer und Peter Brück.
Und da sind wir schon. Hier ist der Herd- und Ofen-Podcast mit einer neuen Folge. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid und euch die Zeit nehmt zuzuhören, denn jetzt gibt's wieder Geschichten aus unserer Küche. Und heute, wo es ja doch so langsam in Richtung Herbst geht, haben wir uns wieder ein Grundnahrungsmittel vorgenommen. Das Lieblingskind der Deutschen, die Kartoffel. Und das machen wir diesmal nicht in nur einer Folge, sondern wir teilen das Thema auf. Heute gucken wir uns ein bisschen die Geschichte der Kartoffel an. Woher kommt sie und wie ist sie in Deutschland zu dem hohen Stellenwert gelangt, den sie heutzutage hat? Gibt's nämlich ein paar ganz interessante Geschichten und Anekdoten. Wir haben uns außerdem vorgenommen, über die verschiedenen Kartoffelsorten zu sprechen. Und wir haben einen ersten Klassiker im Programm, die Salzkartoffel. Kann man da was falsch machen? Werden wir sehen. Nächste Woche in Teil 2 geht's dann weiter mit den Kartoffelklassikern, Bratkartoffeln, Ofenkartoffeln, Kartoffelpüree. Wie macht man sie richtig? Was muss man beachten? Was schmeckt dazu? Alles so verpackt, dass ihr es im Grunde sofort ausprobieren könnt und wie immer gespickt mit ein paar tollen Rezepten, Anekdoten aus unserer Küche und noch einigem mehr. An Mikrofon und Küchentisch begrüßen euch heute
Billy.
Sehr gut. Und ich bin der Peter Brück. Bevor es losgeht, noch kurz der Hinweis, wer Fragen hat, Ideen, Themenwünsche oder einfach nur übers Kochen und Backen plaudern möchte, der kann uns schreiben, entweder an billy@herdundofen-podcast.de oder an peter@herdundofen-podcast.de. Und natürlich findet ihr den Herd- und Ofen-Podcast auch in den sozialen Medien bzw. im Netz herdundofen-podcast.de. So, Billy, Kartoffeln, was sagst du dazu?
Ja, erstmal war ich ganz überrascht gerade. Ich hatte mich hier gerade noch eingelesen und
da musst du auf einmal deinen Namen sagen.
Muss ich meinen Namen sagen. Ne, Kartoffeln. Also, ich liebe Kartoffeln.
Geht mir auch so.
Ich komme auch aus einer Familie, in der es ganz häufig Kartoffeln gab, in allen unterschiedlichen Zubereitungsformen.
Ja.
Also als Salzkartoffel oder Pellkartoffel.
Meinst du, das hat, wenn ich mal eben fragen darf, was mit dem Ruhrgebiet zu tun? Weil du bist ja Kind des Ruhrgebiets.
Das hat mit dem Ruhrgebiet, könnte ich mir auch vorstellen, aber sicherlich auch damit zu tun, dass mein Vater aus Schlesien kommt und da auch sehr viele Kartoffeln gegessen und verarbeitet wurden und da kommen ja auch wunderbare Klöße her, wollte ich nachher nochmal drauf kommen.
Ja.
Das hat uns wirklich unseren Mittagstisch begleitet. Ne? Also wie gesagt, wir hatten Bratkartoffeln, Stampfkartoffeln. Ich weiß gar nicht genau, wo der Unterschied zum Püree ist. Weißt du das?
Ja, spontan wüsste ich das nicht. Ich könnte es höchstens aus dem Namen herleiten. Ne? Kartoffelpüree sind eben pürierte Kartoffeln oder durch die Presse gedrückt oder durch ein Sieb gedrückte Kartoffeln. Und Stampfkartoffeln sind eben Kartoffeln, die mit dem Kartoffelstampfer gestampft
werden. Bei uns ist es wirklich Stampfkartoffeln. Also ja. Die gab es dann sogar mit Buttermilch. Ein Stampfkartoffel mit Buttermilch war ein Sommergericht bei uns.
Okay.
Das auch, so zumindest haben es meine Eltern erzählt, aus Schlesien kommen soll.
Noch nie gehört, aber kann man sich vorstellen, weil ja auch zum Beispiel in dem östlichen Teil von Europa irgendwie gesäuerte Milch gerne in der Speisenzubereitung Verwendung findet.
Also falls unter den Hörern Schlesier oder Schlesierinnen sind, vielleicht mal melden, ob ihr das Gericht kennt. Würde mich wirklich interessieren.
Würde mich auch interessieren.
Bei uns gab es das gerade im Sommer, so ein bisschen mit der kalten Buttermilch.
Ja, super.
Und auch ganz viel, wie ich gerade schon sagte, Klöße. Und das habe ich geliebt. Ja? Also ich habe Klöße auf zwei verschiedene Arten geliebt. Nämlich einmal, wenn sie frisch gemacht wurden und dann am nächsten Tag, wenn sie in Butter angebraten wurden.
Ach.
War wirklich herrlich. Und was hatten wir für Klöße? Wir hatten Klöße, rohe Klöße, halb und halb und Gummiklöße. Gummiklöße habe ich fast am liebsten gemocht.
Sagt mir ehrlich gesagt gar
nichts. Ja, wahrscheinlich ist kein offizieller Name. Die sind so ein bisschen wie die italienischen Gnocchi.
Ah, okay.
Ja, also nur, die wurden so in Stangenform ausgerollt.
Mhm.
Dann so in etwas daumenlange Stücke aufgeteilt.
Das heißt, es wird auch, um das eben vorwegzuschicken, wie bei Gnocchi, ein Teig gemacht aus Mehl und Kartoffeln.
Richtig, ganz genau. Ja. Genau. Und die wurden dann gekocht, im Wasser gekocht, bis die hochgeschwommen sind im Wasser.
Mhm.
Und dazu gab es dann braune Butter, wurde ausgelassen, also Butter ausgelassen, angebräunt darüber und Rührei. Herrlich. Und die am nächsten Tag angebraten, ganz köstlich.
Klöße ja generell
ja,
am nächsten Tag dann nochmal anbraten. Mhm.
Aber ich muss sagen, als ich dann irgendwann vor gefühlt 100.000 Jahren ausgezogen bin, da habe ich so die Kartoffel erstmal wieder so ein bisschen verlassen. Weil zu Hause gab es die sehr oft.
Ja.
Ja, ich fand die dann auch so ein bisschen, keine Ahnung, es gab halt dieses ganze andere, modernere Zeugs, ne? Also Gerichte asiatisch mit Reis, Nudeln und so weiter. Das fand ich alles ein bisschen sexier als so eine schnöde Kartoffel. Und erst irgendwann habe ich sie dann sozusagen wiederentdeckt. Ne?
Ja, das klingt erstmal so nach Hausmannskost,
genau.
Aber wie wir ja vielleicht gleich noch sehen werden, man kann eine ganze Menge damit machen. Ne?
Genau.
Ich habe, bevor wir vielleicht tiefer einsteigen, was vorbereitet, nämlich mir eine Seite aus dem aktuellen Statistischen Jahrbuch vom Statistischen Bundesamt ausgedruckt.
Hört sich spannend an.
Ja, klingt schon super, ne? Und hier findet man auf Seite 183 die Rubrik Verbrauch ausgewählter Nahrungs- und Genussmittel in Kilo. Also die Angaben, wie viel Kilo unterschiedlicher Nahrungsmittel jeder Deutsche im Jahr zu sich nimmt. Da ist auch die Kartoffel aufgeführt. Hier würde ich mal davon ausgehen, dass du wegen der Vorbereitung auf diesen Podcast weißt, wie viel Kilo Kartoffeln jeder Deutsche jährlich isst, sag mal.
Im Jahr, waren es 50? 50 Kilo?
Ja genau, schwankt immer so ein bisschen.
Ja.
Aktuell sind es 58 Kilo, also etwas mehr als ein Kilo die Woche. So, und da würde ich jetzt gerne mal ein kleines Spiel draus machen. Und natürlich seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu eingeladen, jetzt zu Hause mal mitzuspielen. Ihr sollt, und du natürlich auch, Billy, diese Zahl mal ins Verhältnis setzen zur Verzehrmenge von anderen Lebensmitteln.
Okay.
Also, aufgepasst, Runde 1. 58 Kilo Kartoffeln isst der Deutsche im Jahresdurchschnitt. Und jetzt im Vergleich dazu Obst inklusive Zitrusfrüchte. Mehr oder weniger? 3 Sekunden Zeit zum Überlegen. Wie, was sagst du?
Mehr.
Okay, hättest du eine Idee, wie viel in Kilo?
Nee, aber mehr, würde ich auf jeden Fall sagen.
Und damit liegst du richtig.
Yeah.
100 Kilo Obst sind es im Jahr. Also das heißt, knapp 2 Kilo pro Woche, also doppelt so viel wie Kartoffeln. Finde ich ganz schön viel. Für den Durchschnittsbürger hätte ich nicht gedacht. Kleiner Funfact noch dazu. Wir Deutschen nehmen das meiste Vitamin C durch die Kartoffel auf. Und nicht etwa aus Zitrusfrüchten oder sowas, sondern die Kartoffel ist des Deutschen Haupt-Vitamin-C-Lieferant. Finde ich ganz interessant. Aber okay, weiter geht's. Runde 2. Okay, wir kommen zum Reis. Wie viel Reis verzehren die Deutschen im Vergleich zur Kartoffel? Mehr oder weniger? Billy, deine Antwort?
Reis würde ich tippen deutlich weniger. Also vielleicht 20 Kilo, 10 Kilo.
Alter, sehr gut. Genauso sieht's aus. 5,4 Kilo Reis im Jahresdurchschnitt. Mhm. Finde ich Hammer, dass du das gesagt hast. Wirklich, ich wäre da nicht drauf gekommen. Das ist immer das Problem bei diesen, wenn man solche Spiele spielt. Man kann ja immer nur von sich selber ausgehen und versucht das so zu interpolieren. Ich zum Beispiel esse wesentlich mehr Reis. Mhm. Also bei mir ist der Reis, sag mal, eine der Hauptkohlenhydratquellen gleichbedeutend mit der Kartoffel oder vielleicht Pasta. Mhm. Aber, ey, Respekt, du bist echt gut. Lass weitermachen. Runde 3.
Mhm, okay.
Jetzt geht's um Getreide. Wie sieht's da aus? Wieder 3 Sekunden Zeit. Billy?
Also zumindest beim Brot habe ich so den Eindruck, wird sehr viel gegessen bei uns. Mhm. Ich habe mal irgendwann gelesen, Türken essen noch mehr Brot als wir. Also da würde ich sagen, deutlich mehr als Kartoffeln.
Wie viel mehr?
Also 100 Kilo, 120 Kilo.
Okay, ein bisschen weniger ist schon. Getreide gesamt 79 Kilo. Also schon deutlich weniger als Obst.
Weniger als Obst. Aber die Frage bezog sich jetzt auf Obst oder Kartoffel? Ich dachte,
nein, im Verhältnis zur Kartoffel.
Ja, ne? Genau. Aber mehr als
mehr
Kartoffel.
Mehr als Kartoffel, genau. Selbstverständlich. Aber weniger als Obst.
Du drehst es so, dass ich auf jeden Fall nicht gewinne.
Dass du auf jeden Fall verlierst. Ja. Ist doch klar, natürlich. Nee, komm. Den hier hast du dir verdient. Richtige Antwort. Komm, wir machen noch eine Bonusrunde jetzt ohne Soundeffekte. Fleisch, wie sieht's da aus? Alle Sorten zusammen, alle Tiere zusammen.
Gleich, nicht gleich auf.
Ja, ist auch deutlich drüber, 88,2 Kilo.
Ja. Mhm.
Ist der Hammer, ne?
Ja.
Ja, okay, das nur irgendwie als kleines Ding.
Zum Warmwerden.
Zum Warmwerden, genau. Wir haben was vorbereitet für euch, weil es, finde ich, immer ganz gut ist, sich einzustimmen auf so ein Thema mit so ein paar Hintergründen. Die Kartoffel. Wo kommt sie eigentlich her und wie ist sie zu uns gelangt? Dazu habe ich einen kleinen Aufsager eingesprochen.
Die Kartoffel, der Erdapfel.
Wie selbstverständlich liegt sie täglich als Salzkartoffel, Bratkartoffel, Pommes, Reibeplätzchen oder Gratin auf unseren Tellern. 58 Kilo Kartoffeln isst jeder Deutsche im Jahresdurchschnitt. Sie gehört damit hierzulande, wie in vielen Teilen der Welt, zu den Grundnahrungsmitteln. Kaum vorzustellen, dass das nicht immer so gewesen ist. Denn die Kartoffel als Nahrungsmittel gibt es in Deutschland erst seit knapp 300 Jahren. Ursprünglich stammt sie aus dem Reich der Inkas in Südamerika, also aus Teilen des heutigen Ecuador, Chile und Argentinien. Die Inkas nannten die Kartoffel Papa. Und bei ihnen lernten die spanischen Eroberer sie im 16. Jahrhundert kennen und brachten sie mit ihren Schiffen nach Europa, zusammen mit Tomaten, Paprika, Bohnen und Mais. Denn auch die stammen ursprünglich alle von dort. Wer genau, wann genau die ersten Kartoffeln einführte, ist allerdings bis heute nicht eindeutig geklärt. Vermutlich war es der spanische Conquistador Pizarro, aber wirklich wissen tut das niemand. Belegt ist, dass im November 1567 drei Fässer, die Kartoffeln, Orangen und grüne Zitronen enthielten, von Gran Canaria nach Antwerpen verschifft wurden. Die Kartoffel kam also aus Südamerika über die Kanarischen Inseln und das spanische Festland zu uns. Das ist sicher. Zu Beginn wurde die Kartoffel wegen der schönen Blüte und des üppigen Laubes als reine Zierpflanze importiert. Erst später erlangte sie weitreichende Bedeutung als Nahrungsmittel. In Deutschland wurde die Kartoffel im großen Stil zuerst in Sachsen angebaut, dann in Preußen und später im gesamtdeutschen Raum. Unser Nachbar Frankreich war sogar noch später dran. Erst seit 1783, also erst seit 235 Jahren, werden dort systematisch Kartoffeln gepflanzt. Und heute? Der weltweit größte Kartoffelproduzent ist, wen wundert's, das bevölkerungsreichste Land der Erde, China. Und zwar mit Abstand. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen wurden 2016 fast 100 Millionen Tonnen im Reich der Mitte geerntet. Erst mit großem Abstand folgen Indien mit knapp 44 Millionen Tonnen und auf Platz 3 Russland. Deutschland behauptet sich als im Vergleich relativ kleines Land immerhin auf Platz 6 dieser Liste. 2016 wurden hierzulande knapp 11 Millionen Kartoffeln geerntet.
Total viel Überraschung drin, finde ich.
Finde ich auch. Und ich habe, als ich das vorbereitet habe, auch unheimlich viel gelernt. Also ganz viele Sachen wusste ich nicht. Also Kartoffel war mal eine Zierpflanze.
Eine Zierpflanze, ja, wegen der schönen Blüte.
Ja, genau. Ja. Ne? Aber also habe ich nicht gewusst.
Und natürlich auch überraschend, aber eigentlich überrascht es einen auch wieder nicht, weil alles kommt am meisten aus China. Ne? Also auch die Kartoffel aus China, dann Indien und wir erst auf Platz 6 in Deutschland.
Okay, bei den Produktionsmengen.
Ja, ja, bei den Produktionsmengen.
Also, sie kommt ja nicht gebürtig aus China.
Nein, sondern, klar, aber bei den Produktionsmengen. Ich sage nur, das war auch eine Überraschung. Ne?
Total.
Interessant.
Ja.
Ja, und über Spanien nach Deutschland gekommen, bleibt natürlich die Frage, wie hat sich jetzt die Kartoffel in Deutschland so gut entwickelt? Warum ist es schon fast ein Kulturgut für die Deutschen geworden? Und wie du schon vorhin gesagt hast, auch auf jedem Mittagstisch. Ich habe mich da nochmal ein bisschen umgehört und ganz interessant, Friedrich der Große, also der preußische König, hatte ganz viel damit zu tun. Weiß nicht, hast du dich damit schon mal beschäftigt?
Null.
Also als die Kartoffel von Spanien nach Deutschland gekommen ist, wie du schon im Aufsager gesagt hast, Zierpflanze, ne? Wegen der schönen Blüte. Und zu der Zeit, das war irgendwie 18. Jahrhundert, ich glaube Mitte 18. Jahrhundert oder sowas, als der preußische König Friedrich II. In der Regierung war, gab es eine ganze Menge Hungersnöte im Land. Das kam durch Missernten, Kriege, Bevölkerungswachstum und so weiter. Und er war also ein bisschen auf einer Suche nach einem geeigneten Grundnahrungsmittel für seine Bevölkerung. Und da ist ihm irgendwie die Kartoffel untergekommen. Warte mal, ich habe es hier irgendwo mir aufgeschrieben. Ich glaube, das kam durch seine Schwester Wilhelmine in Bayreuth, oder die kennengelernt haben. Die hatte irgendwo
Kartoffel kennengelernt.
Die Kartoffel, ja, genau. Okay. Und der hat darin gleich was erkannt. Ne? Relativ einfacher Anbau, große Ernte und so weiter. Und hat die dann versucht, so unters Volk zu bringen. Aber bei den Bauern hat er damit eigentlich keinen großen Erfolg gehabt. Das liegt auch daran, weil die Kartoffel irgendwie falsch benutzt haben oder eigentlich nur das Falsche verzehrt haben. Die haben also nicht das unter der Erde gegessen, die Kartoffel, ja. Das ist über der Erde und es hat dann überhaupt nicht geschmeckt und ist überhaupt nicht gut angekommen. Ja, die hat, dann galt es so, das fressen selbst die Hunde nicht und so weiter. Und Friedrich der Große, dem war aber wirklich was dran gelegen und der hat dann ein paar Tricks angewandt und einen finde ich wirklich witzig. Und zwar hat er auf den königlichen Feldern die Kartoffel angebaut und hat die von Soldaten bewachen lassen.
Ah.
Und das war ein Fake.
War ein Fake? Um ihr einen Wert zu verleihen.
Ja, genau. Jeder sollte denken, mein Gott, was mag denn da wachsen, die Kartoffel, das muss ja wirklich was ganz Besonderes sein. Und dass das auf den königlichen Abendtisch kommt oder Essenstisch kommt.
Ja.
Ne? Und wie man sagt, vielleicht ist es auch wirklich ein Mythos, waren die bewachenden Soldaten angewiesen, über Diebstähle hinwegzusehen. Das heißt, wenn jemand gekommen ist, ein Bauer, und hat ein paar Kartoffeln gestohlen, um die dann selbst anzubauen, war das also vollkommen in Ordnung. Aber das war nicht alles. Der hat tatsächlich auch die Pastoren angewiesen, in den Kirchen über die Kartoffel zu predigen und auch zu erklären, wie man die Kartoffel anbaut, wie die zubereitet wird. Und es gab auch ganz wichtig, das muss ich aber so ein bisschen lesen, den Kartoffelbefehl. Ja, und das war ein Rundschreiben und eine Verordnung von Friedrich II. An die Beamten der Provinzen, wo er denen erklärt hat, bitte sagt eurer Bevölkerung, dass sie Kartoffeln anpflanzen sollen. Ja, das war also richtig ein Befehl sozusagen zum Kartoffelanpflanzen.
Ja, ja.
Finde ich ganz spannend.
Total. Also erstmal diese Ideen von ihm sind super. Ne? Und da entsteht natürlich sofort die Frage, die ich mir auch kurz gestellt habe, aber dann in der Vorbereitung irgendwie nicht mehr genug Zeit hatte, mir die zu beantworten. Was waren eigentlich die Kohlenhydratquellen der Menschen im Mittelalter? Also wenn es die Kartoffel wirklich erst seit irgendwie 300 Jahren bei uns gibt, das muss Getreide gewesen sein und zwar in großen Mengen.
Ja, genau.
Und das war es ja im Grunde schon. Mhm. Also von den großen Kohlenhydratquellen. Ja. Wir sehen, Kohlenhydrate sind ja auch in Milchprodukten oder Hülsenfrüchten und so, das hatten sie auch schon. Aber ansonsten, was für uns heute ganz selbstverständlich ist, Reis und solche Sachen, das gab es alles zu der Zeit überhaupt nicht. Das heißt, im Mittelalter scheint es ja wirklich nur Getreide gewesen zu sein. Ne?
Ja, und dafür, dass die Kartoffel so einen schlechten Start eigentlich hatte, also wirklich gar nicht angenommen wurde und die Leute erstmal überzeugt werden mussten, Kartoffeln anzubauen, Kartoffeln auch gerne zu essen, auch vielleicht Ideen zu entwickeln, wie man Kartoffeln zubereiten kann. Ich habe auch gehört, die ersten Rezepte kamen auch von Friedrich dem Großen. Es ist aber in seinem eigenen Rezeptbuch sozusagen, ist kein Kartoffelrezept entdeckt worden. Ob er sie selber gegessen hat, weiß ich da ja nicht.
Ja, okay. Ja, ja klar, aber er hat ein Nahrungsmittel, was in großer Masse herzustellen gewesen ist, gesucht, um die Bevölkerung zu ernähren und um Missernten auszugleichen. Vermutlich zu der Zeit Getreide viel anfälliger war als die vielleicht sich unter der Erde befindende Kartoffel.
Ja klar, und unter der Erde ist auch noch ein gutes Stichwort. Natürlich damals einige Kriege, feindliche Soldaten, wenn die Land übernommen haben, haben natürlich auch Getreide beschlagnahmt. Mhm. Bei der Kartoffel ist das dann relativ aufwendig, ne? Ausgraben und so weiter, das war auch so ein Faktor dabei, warum die Kartoffel eigentlich so eine gute Idee war zu der Zeit.
Interessant. Billy, sollen wir mit dem ersten Klassiker einsteigen?
Was ist ein Klassiker jetzt in dem Fall?
Salzkartoffel.
Salzkartoffeln, ja. Kann man ja nicht viel bei falsch machen, oder?
Ja, das ist immer so die Frage.
Oder brauchst du Maggi-Fix für Salzkartoffeln?
Ah, also, ja, das wäre also
so ein kleines Tütchen mit Salz drin und das war's.
Genau, genau. Und gefriergetrocknetem Wasser. Nee, also Salzkartoffeln. Wie bereitet man die zu? Wir haben uns ja vier Zubereitungsarten für heute vorgenommen. Mhm. Das meinte ich mit den Klassikern. Mhm. Salzkartoffeln, Kartoffelpüree, Bratkartoffeln und Kartoffeln aus dem Ofen.
Mhm.
Salzkartoffeln wären die ersten. Besser als ich kann uns das Jürgen Dulase erklären, von dem ich sein Buch Pur, präzise, sinnlich, ganzheitlicher Genuss, die Zukunft des Essens gerade vor mir liegen habe und würde zum Kartoffelgaren mal ganz kurz den Ausschnitt vorlesen, wie er es beschreibt. Und dann können wir mal überlegen, wie wir es für uns runterbrechen.
Okay, gerne.
Oder hast du eine Methode, wie du es immer machst? Eigentlich? Das, was wir alle machen, oder?
Ja, also Wasser aufsetzen, Salz dazugeben, vielleicht manchmal noch ein Lorbeerblatt oder sowas oder ein bisschen Pfeffer oder so. Dann Kartoffeln, kochen lassen. Weiß nicht, was brauchen die, 20 Minuten oder sowas? Ich piek's da mit der Gabel rein, ob die in Ordnung sind. So mache ich das, dann nehme ich die raus und wenn es eine Bio-Kartoffel ist oder mit einer junge Kartoffel mit einer dünnen Schale, esse ich die Schale auch mit und ansonsten werden die halt als Pellkartoffel geschält.
Ja,
ne?
ja. Ja, da machst du schon unheimlich viel richtig. Ich lese mal vor, was Dolase hier schreibt, denn sich die einzelnen Schritte nochmal bewusst zu machen, das ist wirklich gut und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, seit ich mich präzise an das halte, was er hier beschreibt, habe ich echt nochmal einen Step nach vorne gemacht, was den Geschmack von Salzkartoffeln angeht. So simpel das klingt und egal wofür man sie später benutzt, also ob aus ihnen tatsächlich Salzkartoffeln werden oder ob sie weiterverarbeitet werden zu Bratkartoffeln.
Hast du die sonst im Eierkocher gemacht oder wie?
Mann! Woher du das schon wieder weißt. Ja. Ich habe extra die ganze Zeit versucht, das vor dir geheim zu halten. Also, pass auf.
Okay.
Dolase schreibt, das Garen von Kartoffel gehört zu den Dingen, über die man eigentlich kaum jemals spricht, weil sie so selbstverständlich erscheinen. Man wirft etwas Salz in kaltes Wasser, gibt die Kartoffeln dazu, gart sie sprudelnd und sticht irgendwann mit Messer oder Gabel hinein, um zu probieren, ob sie schon weich sind. Aber so einfach ist es nicht. Man muss sich klar machen, dass eine perfekt gegarte Kartoffel um ein Mehrfaches besser schmecken kann als eine schlecht gegarte. Die Grundwürze kommt aus Sicht der besten Köche von 10 Gramm grobem Meersalz pro Liter Wasser. Man kann die Kartoffeln in der Schale garen, damit möglichst wenig ihres Aromas an das Wasser abgegeben wird, denn natürlich passiert auch bei Kartoffeln dasselbe wie zum Beispiel bei Spargelwasser, dass nämlich beim Aufweichen der Oberfläche Aromen an das Garwasser abgegeben werden. Man kann die Kartoffeln nach dem Schälen und vor dem Garen abwaschen, um den zwischen Frucht und Schale befindlichen Saft mit sehr viel Stärke zu entfernen. Man kann sie sprudelnd kochen oder eher schonend. Durch die mechanische Belastung bei sprudelndem Kochen wird bei bestimmten Sorten sehr viel mehr Material von der äußeren Schicht abgelöst als bei schonendem Köcheln. Vor allem aber sollte man den Gartest präzise machen, und zwar mit der Spitze eines scharfen Messers. Sie sollte problemlos, die Spitze des scharfen Messers, sollte problemlos eindringen, aber auch wieder hinauszuziehen sein. Und man sollte möglichst genau den Punkt abpassen, an dem das der Fall ist. Weil Kartoffeln oft sehr unterschiedlich groß sind, kann das manchmal schwierig werden, weshalb man, wiederum wie beim Spargel, am besten Exemplare gleicher Größe gart. Mhm. So, das ist seine Anleitung.
Aber dann habe ich, glaube ich, habe ich es genauso gemacht oder gab es einen Unterschied?
Ja, wir haben ein paar Details vielleicht nicht erwähnt. Okay. Wesentlich ist ja, mit kaltem Wasser anzufangen. Ja. Das heißt, die Kartoffeln in kaltes Wasser zu legen.
Weißt du, warum das mit dem kalten Wasser so ist? Ich mache das auch mit kaltem Wasser. Ja. Ich frage mich nur gerade, warum. Ich würde bei ganz vielen anderen Dingen nicht auf die Idee kommen.
Nee, weiß
bei
ich nicht.
Bei der Kartoffel, die wird aber bei mir auch kalt aufgesetzt, in jedem Fall.
Ja.
Einfach so eine Angewohnheit von zu Hause, von
ja,
damals.
Ja, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass das was mit schonender Garung zu tun hat. Obwohl ich es nicht weiß, das ist auch nur gesunder Menschenverstand, weil wie er ja schon sagt, wenn du wirklich doll sprudelnd kochendes Wasser hast, dann nimmst du ja hinterher eine Kartoffel raus, wo die Oberfläche schon deutlich, ich sag mal so leicht angematscht ist.
Ja.
Und das passiert bei kaltem Wasser auf jeden Fall nicht. Das wäre das eine. Und das langsame Erhitzen ist natürlich auch irgendwie eine schonendere Art der Garung.
Hm? Ja, ja, da kann was dran sein, weil Kartoffeln sind echte Mimosen. Ne?
Total.
Total anfällig. Deswegen gibt es auch relativ wenig Sorten in den Supermärkten. Weil in Supermärkten, keine Ahnung, du kennst die, diese ganz sauberen Kartoffeln, die werden mit Poliermaschinen bearbeitet.
Ja.
Das hält nicht jede Kartoffel aus. Ne? Das muss eine sein, die relativ robust ist.
Klar.
Die nicht sofort kaputt geht, die nicht sofort Dellen bekommt, was du dann beim Anschneiden auch bemerkst oder beim Schälen siehst. Ne? Also daher ist das Programm im Supermarkt schon ziemlich reduziert auf sehr robuste Sorten.
Total. Und die Supermärkte oder vor allem die Discounter müssen ja noch nicht mal auszeichnen, welche Sorte Kartoffeln sie da verkaufen. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Also nochmal zurück zu den Salzkartoffeln. Erster Schritt, darauf achten, dass wir gleich große, festkochende Kartoffeln haben. Das heißt, entweder die Kartoffel schälen und in gleich große Stücke teilen oder ungeschälte Kartoffeln verwenden, aber dafür besser sortieren, also gleich große Kartoffeln raussuchen. So, und bevor man die Kartoffeln ins kalte Wasser gibt, misst man dieses Wasser ab, damit man die spezifische Menge Salz bestimmen kann. Und das sind, so lächerlich es klingt, bitte ausprobieren, die Ergebnisse sind absolut überzeugend, 10 Gramm Salz pro Liter Wasser. Das heißt also, für eine normale Kartoffelmenge für 2 bis 4 Personen braucht man ja nicht mehr als 1 bis 2 Liter Wasser. Das heißt, 10
also
oder 20 Gramm.
Deutlich bessere Erfahrung mit 9,5 Gramm Salz gemacht, aber
ja, guck, so entwickelst du die Rezepte weiter, ne? Ja, natürlich.
Okay.
Natürlich, ne? Also präzise abgemessen 10 Gramm Salz. Aufkochen und dann wichtig, dieser Messertest. Mit,
ja,
einer, einer Messerspitze reingehen. Ja. Sobald die Kartoffel oder wenn sie noch nicht gar ist, kannst du sie mit dem Messer aus dem Wasser heben. Sobald aber du sie versuchst, mit dem Messer anzusäben und sie rutscht langsam wieder runter, ist sie schon gar. Und das geht meistens viel schneller, als man denkt. Das ist ja natürlich vom Herd abhängig, aber vor allem von der Größe der Kartoffeln. Wenn ich zum Beispiel sehr kleine Kartoffeln habe oder viele Kartoffeln unterschiedlicher Größe, die ich dann aber alle auf eine Größe bringen muss, damit sie gleichzeitig gar sind, und das bedeutet ja, die großen Kartoffeln auf die Größen der kleinen zu teilen, dann kann es schon mal sein, dass ich den Topf auf den Herd stelle, kaltes Wasser rein, Kartoffeln rein, warm machen. Und sobald es anfängt, sprudelnd zu kochen, dauert es nur noch eine Minute oder so und dann sind die Dinger durch.
Ja, okay.
Bei größeren Kartoffeln dauert es natürlich entsprechend länger, gerne mal 20 Minuten oder so. Aber generell gilt, man muss wirklich vorsichtig sein, immer mal wieder den Messertest machen, weil ich glaube, dass die meisten Leute die Kartoffeln zu lang kochen. Also, ich fasse nochmal zusammen. 3 Keypoints. Erstens, darauf achten, dass die Kartoffeln alle in etwa die gleiche Größe haben. Zweitens, in kaltes Wasser mit 10 Gramm Salz pro Liter dann aufkochen. Und drittens, der Messertest mit einem spitzen Messer in die Kartoffeln stechen. Solange sie noch nicht gar sind, lassen sie sich dann mit dem Messer aus dem Topf heben. Sobald sie vom Messer rutschen, sind die Kartoffeln gar. Dann bitte sofort abgießen und fertig ist die Salzkartoffel.
Jetzt sagtest du gerade schon festkochende Kartoffel, was der gute Lase jetzt ja nicht erzählt hat, welche Kartoffel sich besonders eignet für eine Salzkartoffel. Ne? Das war jetzt noch nicht das Thema.
Ja, das haben ist an anderer Stelle im Buch das Thema.
Ja, ja, glaube ich. Aber wir haben einen wunderbaren Aufsager, glaube ich, dazu.
Ah, darauf willst du hinaus.
Kartoffelsorten.
Könnten wir mit einsteigen.
Finde ich auch.
Hören wir uns an.
Jedes Jahr wird die Kartoffel des Jahres gewählt. Die Auszeichnung wird von verschiedenen Umweltorganisationen vergeben und soll auf die große Auswahl und Vielfalt der Kartoffelsorten aufmerksam machen. Weltweit soll es mehr als 5000 geben. Etwas mehr als 200 sind in Deutschland zugelassen. Sie heißen Sieglinde, Agria, Bintje, Bamberger Hörnchen, Marabell, Ora oder Toskana. Sie schmecken nussig, süß, buttrig oder cremig und würzig, speckig oder sogar nach Marzipan. Wichtig für den richtigen Einkauf? Kartoffeln werden in 3 Kategorien unterteilt. Festkochend, vorwiegend festkochend und mehlig kochend, je nach Stärkegehalt. Denn umso mehr Stärke, desto lockerer und weicher wird die Kartoffel beim Kochen. Deshalb ist es auch wichtig, für bestimmte Gerichte die richtige Kartoffelsorte zu wählen. Für Bratkartoffeln eignen sich Sorten, die beim Kochen oder Braten nicht so schnell weich werden, während beim Kartoffelpüree weichkochende Sorten besser sind. Die 3 Kategorien im Überblick. Erstens festkochende Kartoffeln. Festkochende Sorten enthalten weniger Stärke als mehlig kochende und sind schnittfester. Sie eignen sich daher besonders für Bratkartoffeln, Kartoffelsalat und Pellkartoffeln. Eine bekannte festkochende Sorte ist Linda mit einem sehr aromatischen gelben Fruchtfleisch. Zweitens, vorwiegend festkochende Kartoffeln. Vorwiegend festkochende Kartoffelsorten eignen sich aufgrund ihres höheren Stärkegehalts für die Zubereitung von Salz- und Pellkartoffeln und Pommes frites. Mit ihrer leuchtend roten Schale gehört Laura zu den bekannten vorwiegend festkochenden Kartoffeln. Kartoffel des Jahres 2018 ist übrigens die rote Emmerli geworden, auch eine vorwiegend festkochende. Drittens, mehlig kochende Kartoffeln. Mehlig kochende Kartoffelsorten haben den höchsten Stärkegehalt. Diese Kartoffeln zerfallen beim Kochen schneller und eignen sich sehr gut für Püree, Klöße oder für Kartoffelsuppen. Eine bekannte mehlig kochende Kartoffel ist die relativ junge Adretta, die zuerst 1975 in der DDR gezüchtet wurde. Sie ist ausgezeichnet für Kartoffelpüree, aber auch für Chips und Pommes geeignet. Obwohl die richtige Kartoffelsorte wichtig für das Gelingen eines Kartoffelgerichts ist, die Auswahl der geeigneten Kartoffel ist oft gar nicht einfach, zumindest im Supermarkt und Discounter. Denn 2011 wurde das Gesetz abgeschafft, das Supermärkte dazu verpflichtete, die Sorte, die Kocheigenschaft und die Herkunft einer Kartoffelsorte zu deklarieren. Kartoffeln sind auch sehr beliebt im Selbstanbau. Aber Achtung! Gärtner und Landwirte können zwar jede Sorte anbauen und im Hofladen oder auf dem Wochenmarkt verkaufen, Wer aber eine neue Kartoffelsorte züchtet, darf sein Pflanzgut nicht einfach vertreiben, sondern muss zunächst beim Bundessortenamt die Zulassung beantragen. Und dann erstmal 2 Jahre Geduld haben. In dieser Zeit werden die Kartoffeln von Mitarbeitern des Amtes angebaut, ausgiebig getestet und bewertet. Grund dafür ist das deutsche Saatgutverkehrsgesetz, das vorschreibt, dass nur die Kartoffelsorten in den Verkehr gebracht werden dürfen, die vom Bundessortenamt anerkannt und zugelassen wurden. Wenigstens den Namen dürfen sich die Züchter ganz alleine ausdenken. Aber auch hier achtet das Amt darauf, dass der Kartoffelname weder vergeben noch anzüglich ist.
Ja, Linda, die bekannte Kartoffel. So bekannt, dass sie es sogar ins Fernsehen geschafft hat.
Ja, und um die es viel Streit gegeben hat.
Ja. Also sogar in den Tagesthemen war sie. Ne? Ulrich Wickert, der damals 2005, glaube ich, die Tagesthemen noch moderiert hat,
ja,
hat ganz wehmütig von der Linda gesprochen, die jetzt vom Markt genommen werden soll. Von seinen Erinnerungen an Bratkartoffeln gesprochen, die er aus der Linda gemacht hat.
Ach ja.
Nicht schlecht, ne?
Ja. Linda ist eine festkochende und wirklich unheimlich wohlschmeckende Sorte, sehr beliebt bei Biobauern. Gibt es übrigens auch bei meinem Biobauern, der hier 1,5 Kilometer entfernt ist. Kaufe ich regelmäßig.
Ja, und dass du sie überhaupt noch kaufen kannst, haben wir halt einer Initiative zu verdanken. Initiative rettet die Linda.
Eine der Parteien im sogenannten Kartoffelkrieg.
Von 2005?
Bis 2007. Ja, beziehungsweise, also, das muss man vielleicht auch mal sagen. Immer wenn es irgendwo Streit um Kartoffeln gab, heißt das sofort in Anlehnung an frühere kriegische Auseinandersetzungen Kartoffelkrieg. Im 18. Jahrhundert hat es mal einen in Deutschland gegeben. Irgendwie in den 60er Jahren, keine Ahnung, um was es da ging, in Frankreich. Aber eben auch jetzt hier, also der sogenannte Kartoffelkrieg 2005 bis 2007 in Deutschland. Eine unheimlich emotional geführte Auseinandersetzung, die tatsächlich einschneidend war. Erzähl mal vielleicht eben, worum es genau ging.
Der Europlant, der Saatguthersteller, der die Zulassung besessen hat für Linda, wollte diese bekannte und auch begehrte Kartoffel vom Markt nehmen. Irgendwie ist der Sortenschutz ausgelaufen, die hätten kein Geld mehr damit verdienen können.
Ja.
Und da sind verschiedene Leute auf die Barrikaden gegangen. Natürlich Biobauern oder Bauern.
Verbraucherverbände.
Ne? Also die einen, die Geld mit der Kartoffel verdient haben. Die andere, die Kartoffel gerne gegessen haben.
Ja.
Ne? Da gab es einen jahrelangen Rechtsstreit.
Genau, und dieser Rechtsstreit war eben der angesprochene Kartoffelkrieg.
Kartoffelkrieg, genau. Und am Ende, ohne jetzt die Einzelheiten zu kennen, hat sich die Initiative durchgesetzt, hat, glaube ich, auch Geld gesammelt und die Neuzulassung der Linda beantragt.
Sind einen Umweg gegangen, sogar über Schottland, und haben auch in Schottland eine Zulassung beantragt, um sie zumindest da anzubauen.
Ja.
Ich glaube, weil sie Sorge hatten, dass die Linda tatsächlich komplett von der Erdoberfläche verschwindet.
Ja, im Zusammenhang mit dieser Geschichte, also die auf der einen Seite auch zeigt, wie emotional so ein Thema Kartoffel in Deutschland sein kann.
Ja.
Also eine Sorte soll vom Markt genommen werden, von einem Saatguthersteller, und ziemlich viele Leute protestieren dagegen, schafft es sogar bis ins Fernsehen. Habe ich auch einen Bericht gesehen über den Biobauern, der damals diese ganze Aktion so ein bisschen geleitet hat, der also der Kopf der Aktion war.
Ja. Carsten Ellenberg.
Carsten, wie Ellenberg?
Ellenberg.
Ellenberg, genau. Also ein super Typ, der einen Hof hat, auch in Lüneburg, glaube ich.
Mhm. Europlant ist auch in Lüneburg, muss man dazu sagen. Ne? Das ist der Saatgutvertrieb.
Ja. Der verkauft über 150 Sorten Kartoffeln. Mhm. Ja, das ist also wirklich sein Steckenpferd. Ein Typ, ich weiß nicht, ob du den schon mal irgendwo im Radio oder im Fernsehen gesehen hast, mit total viel Leidenschaft für das Thema. Und verkauft seine Kartoffeln auch übers Internet. Also du kannst die Sorten übers Internet bestellen. Ganz tolle Sache.
Also ich kenne ihn tatsächlich nur im Zusammenhang mit der Linda.
Ja.
Aber das werde ich mir natürlich mal angucken. Das ist so interessant.
Ja, interessant ist ja überhaupt, warum haben die damals überhaupt das Theater gemacht, also die Biobauern? Weil, wir kennen das ja alle so aus dem heimischen Garten, ne?
Ja.
Schrebergarten, die hatten die Kartoffel doch. Hätten sie die Kartoffel einfach nehmen können, in die Erde setzen können, also die Linda, hätten sie im nächsten Jahr oder hätten sie danach nach der die Ernte wieder einfangen können.
Ja, aber so einfach ist es eben nicht.
Ja.
Ne? Der Hobbygärtner könnte so verfahren, das ist richtig, denn tatsächlich kannst du aus einer Kartoffel, die du einfach aufhebst, im nächsten Jahr die neue Kartoffeln züchten. Aber für den großflächigen Anbau gibt es ein paar Sachen zu beachten. Die eine Sache ist, es muss eine sogenannte Erhaltungszucht betrieben werden. Das heißt, Kartoffeln, die für den Verzehr angebaut werden, sind getrennt von den Kartoffeln, die für die Zucht angebaut werden. Das hat was damit zu tun, dass wenn man Verzehrkartoffeln immer in diesem großen Stil immer weiter vermehren würde, lassen sie immer mehr an Qualität nach,
ja,
was sich vor allem auch darauf auswirkt, dass sie, glaube ich, anfälliger werden für Krankheiten und so weiter. Mhm. Ne? Und man will ja auf Masse produzieren. Ne? Das ist das Klar. eine. Und das zweite, was eben problematisch ist, ist die Rechtslage in Deutschland, die eben sagt, nur derjenige Saatguthersteller oder Erhaltungszüchter, der die Lizenz hat, das Saatgut für eine ganz bestimmte Kartoffelsorte zu produzieren, darf es auch vertreiben. Das heißt, wer die Kartoffel in Deutschland offiziell anbauen will, muss sein Saatgut von diesem einen Hersteller kaufen. Der die, wie heißt das, Zulassung, Sorten?
Zulassung würde ich sagen. Also Sortenschutz gibt es
ja.
einmal. Ne?
Ja.
Sortenschutz heißt halt, du kannst mit einer Kartoffelsorte, mit einem Saatgut Geld verdienen. Und kein anderer.
Und kein anderer, okay.
Genau.
Und der Inhaber dieser, ich nenne es jetzt mal Lizenz,
ja.
weil ich nicht weiß, wie es genau heißt,
ja.
der Inhaber dieser Lizenz war die Firma Europlant und nur sie durfte das Saatgut für die Linda rausgeben.
Ja.
Ne? Und weil sie sich dazu entschieden haben, die Kartoffel vom Markt zu nehmen, weil damit kein Geld mehr zu verdienen war, aus ihrer Sicht oder sie ertragreichere Sorten hatten oder wie auch immer, haben sie eben gesagt, so, ja, dann lassen wir das Ganze auslaufen. Was aber Verbraucherverbänden, Biobauern und so weiter, wie zum Beispiel Carsten Ellenberg, eben nicht geschmeckt
hat. Ja, genau.
Ja.
Und ich glaube, du hattest noch eine Geschichte mit dem Bamberger Hörnchen, oder?
Ja, genau. Bamberger Hörnchen hat sowas Ähnliches gegeben. Das ist eine alte Kartoffelsorte, die in Deutschland eigentlich nur dank des Engagements von Hobbygärtnern und so weiter überhaupt erhalten wurde. Die hat es jahrelang nicht zu kaufen gegeben, aber in ihren Schrebergärten und was weiß ich haben engagierte Hobbygärtner sich weiter das Bamberger Hörnchen erhalten, weil es eben auch so eine unheimlich schmackhafte Sorte ist, die tatsächlich sogar eine Rolle in der französischen Spitzengastronomie spielt, mittlerweile wieder. Ich sage das nur, um zu erklären, dass sie also sehr wohlschmeckend ist. Und dann hat es eben irgendwann ein Verfahren gegeben.
EU-Verfahren, glaube ich.
Ein EU-Verfahren, genau. Was das Bamberger Hörnchen wieder offiziell zur Züchtung zugelassen hat.
Hört sich gut
hat
an.
Hat aber bestimmte Kriterien vergeben, die erfüllt sein müssen, damit eine Kartoffel Bamberger Hörnchen heißen darf. Und eine dieser Kriterien ist, die Kartoffel muss aus Franken kommen, weil die alte Sorte Bamberger Hörnchen aus Franken kam. Und das hat die EU aufgegriffen und hat gesagt, so, das Bamberger Hörnchen, wenn eine Kartoffel so heißt, dann oder die Voraussetzung dafür ist, sie muss aus Franken kommen. Und damit waren die ganzen Hobbygärtner und engagierten Menschen, die sich für die Erhaltungszucht, sag ich mal, des Bamberger Hörnchens eingesetzt haben, in die Futt gekniffen. Denn auf einmal darf diese Kartoffel, die sie mit Mühe erhalten haben, nur noch aus Franken kommen
und
in Franken angebaut werden.
Ich wundere mich natürlich, weil ich weiß, bei uns auf dem Wochenmarkt kann ich das Bamberger Hörnchen kaufen. Also fallen mir nur zwei Sachen ein. Entweder der Bauer baut sie einfach an, was ich ehrlich gesagt auch großartig finden würde, wenn er es macht. Oder er hat zugekauft. Ist ja auch nicht ungewöhnlich. Ne?
Nee, ist auch nicht ungewöhnlich. Warum sollte er das nicht machen? Genau.
Genau.
Ne? Aber dann hat er sie eben, wenn das offiziell gelaufen ist, in Franken zugekauft.
Ja.
Sonst dürfte er es nicht Bamberger Hörnchen nennen.
Ne? Die Frage ist, darf man das Bamberger Hörnchen hier zum Beispiel bei uns im Münsterland gar nicht anbauen oder darf man es nur nicht als Bamberger Hörnchen verkaufen?
Ich würde sagen, letzteres. Du kannst es anbauen und nennst
nach
das dann
Art
auf dem Markt leckere Kartoffel nach Art eines Hörnchens.
Genau.
Dann bist du, glaube ich, grün.
Ja.
Aber wie auch immer, dieses Engagement der Gärtner, Hobbygärtner in ganz Deutschland und so weiter, diese alte Sorte Bamberger Hörnchen zu erhalten, das zeigt eben einfach, wie wichtig und auch emotional dieses Thema hier bei uns in Deutschland einfach ist.
Ja. Ja, mir fällt dazu immer nur ein, die ganzen Namen, die wir alle kennen. Linda.
Klar, Sieglinde, Bamberger Hörnchen, worüber wir gerade gesprochen haben,
genau.
Kartoffelnamen.
Und das ist schon recht ungewöhnlich, weil, weiß nicht, keine Ahnung, wie viele Möhrensorten kennst du?
Ja, null.
Okay, ich weiß zum Beispiel, dass es Grünkohl verschiedene Sorten gibt, aber kennt man die Namen
kennt
davon?
Kennt man nicht als Verbraucher natürlich nicht. Was wir kennen, das ist aber auch das Einzige, was nur ein bisschen vergleichbar ist, sind Tomatensorten.
Ja, finde ich auch, da hast du recht. Das ist irgendwie mal so vor 10 Jahren so ein bisschen moderner geworden, dass man auch in Supermärkten verschiedene Tomatensorten kaufen kann. Gab es früher auch nicht, da gab es die Holland-Tomate und gut ist.
Aber bei der Kartoffel ist es eben ein ganz emotionales Thema und viel mehr Deutsche kennen sich mit Kartoffelsorten aus, als mit jeder anderen Gemüsesorte.
Ja. Okay, Peter, ich denke, dann sind wir mit Teil 1 der Kartoffelfolge durch?
Ja. Vielleicht kann ich ja noch mal kurz zusammenfassen. Ja. Wir haben heute schon einiges gelernt über die Kartoffel. Wie kam sie nach Deutschland? Warum hat sie hier diesen großen Stellenwert und so weiter? Wir haben uns verschiedene Kartoffelsorten inklusive ihrer zum Teil skurrilen Geschichte angeschaut. Kartoffelkrieg um die Linda, Bürokratie ums Bamberger Hörnchen und mit Salzkartoffeln haben wir uns beschäftigt. Wer das alles nochmal nachlesen möchte, dem empfehlen wir die Shownotes zu dieser vierten Episode vom Herd und Ofen Podcast zu finden unter herdundofen-podcast.de/4. Und nächste Woche gehen wir dann die weiteren Zubereitungsarten an. Und da gibt es auf jeden Fall noch die eine oder andere Raffinesse zu berichten, auf die man erstmal gar nicht so kommt. Freue mich schon drauf. Das heißt aber, Kartoffel Teil 1 schließen wir jetzt hier erstmal ab und nächste Woche geht's weiter.
Nächste Woche geht's weiter. Bleibt noch unsere Rubrik kulinarische Erlebnisse. Hast du was zu erzählen?
Ich habe was zu erzählen. Und was ich zu erzählen habe, wird dich erfreuen, weil du es in Teilen bei uns schon gegessen hast.
Ja.
Nämlich, bei uns gibt es ja immer das berühmte Bananeneis.
Habe ich schon oft gegessen.
Und sag ehrlich, wie findest du es?
Super.
Ja,
wirklich
es ist,
super.
Es ist der totale Hammer. Ne? Ich muss leider eine Sache vorausschicken. Wer das nachmachen möchte, sollte nach Möglichkeit über einen Hochleistungsmixer verfügen, wie den Vitamix oder ähnliches. Ohne ist es schwieriger. Man kann einen Pürierstab verwenden, die Ergebnisse werden aber nur, ich sag mal, befriedigend.
Ja, also ja. Auto verkaufen und Hochleistungsmixer kaufen.
Absolut. Einzige Lösung.
Ja.
Nein, ist natürlich Quatsch. Ruhig mit dem Pürierstab versuchen und nicht entmutigen lassen, wenn es vielleicht nicht ganz so super cremig wird. Also, wie macht man es? Man nimmt 4 Bananen, schneidet sie in kleine Stücke, das ist wichtig, und friert sie ein. Einen Tag vorher. Und am Tag, wo man das Bananeneis machen will, nimmt man diese knüppelhart gefrorenen, rohen Bananen aus der Truhe, wirft sie in den Hochleistungsmixer, püriert sie durch und dann hat man eine, man kann es sich kaum vorstellen, super cremige Eismasse, die fantastisch schmeckt. Trotzdem, wir ergänzen diese 4 rohen Bananen immer noch um ein paar andere Zutaten, um das Ganze noch ein bisschen cremiger zu machen und raffinierter im Geschmack. 2 Sachen sind wichtig. Erstens, wir geben noch ein paar Eiswürfel dazu. Das hilft dabei, dass die Eismasse schön kalt bleibt, denn die Hochleistungsmixer erzeugen meistens so ein bisschen Reibungswärme durch die Messer. Und zweitens tun wir immer noch ein Nussmus dazu. Bei uns ist das meistens Erdnussmus. Super funktionieren tut auch Mandelmus. Mhm. Aber wir finden, dass mit den Erdnüssen die Bananen oder das Bananeneis noch so einen leichten erdnussigen Peanut Butter Geschmack kriegt, der auch nochmal natürlich der totale Hammer ist.
Okay.
Und das war's schon. Dann kann das Eis eigentlich direkt aus dem Mixbehälter serviert werden. Idealerweise hat man eine Viertelstunde, bevor man losgelegt hat, die Eisschalen, also die Schalen, in denen man das Eis serviert, auch in die Gefriertruhe gestellt, dass sie schön kalt sind, denn dann schmilzt das Eis viel weniger schnell. Und dann kann man sich Gedanken darüber machen, wie man es zum Servieren noch ein bisschen hübsch anrichtet oder verfeinert.
Und dadurch habe ich auch etwas kennengelernt. Jetzt komme ich nur leider nicht auf den Namen, Peter. Diese Schoko-Raspel.
Kakaonips.
Genau, auch
genial.
Ja, genau. Wenn du die so aus der Tüte isst, schmecken die wirklich ganz anders, finde ich.
Ja.
Also gar nicht so schokoladig, nicht so vollmilchschokoladig, wie man es so kennt.
Es ist ja auch keine Schokolade.
Genau, es ist auch keine.
Sondern Kakaonips sind in kleine, granulatartige Form geschnittene, rohe Kakaobohnen. Mm. Naturprodukt. Sehr gesund. Und die geben wir immer noch über das Eis. Das hast du jetzt schon gesagt. Also wenn das Eis in den kalten Schalen ist, streuen wir Kakaonips drüber und meistens noch etwas Gomasio, also gestampfte Sesamsamen mit Salz. Das ist oberköstlich. Gerade durch das Salz wird der Geschmack des Ganzen nochmal ein bisschen verstärkt.
Aber jetzt habt ihr irgendwas Neues entdeckt.
Jetzt haben wir was Neues gemacht, genau. Mhm. Darauf wollte ich ja eigentlich hinaus. Also, Bananeneis gibt es schon länger bei uns, aber jetzt weiß wenigstens jeder, wie es gemacht wird. Und jetzt haben wir was Neues gemacht. Nämlich uns daran erinnert, dass es Kürbiskernöl gibt.
Mhm.
Was wir früher, vor 10 Jahren oder sowas, regelmäßig aus der Steiermark in Österreich uns bestellt haben. Mhm. Weil tatsächlich, ich war nicht selber dort, aber ein Kumpel von mir war dort und hatte damals von der Firma Mandl, die es leider nicht mehr gibt, in der Steiermark, ein wirklich, also sowas von fantastisch schmeckendes Kürbiskernöl mitgebracht, dass ich sofort zum Fan geworden bin und mir regelmäßig in der Steiermark Kürbiskernöl bestellt habe, mit dem man ja 1000 tolle Sachen machen kann. Auch im Salat ist das ein absolutes Gedicht und so weiter. Und dieses Kürbiskernöl, was aus gerösteten Kürbiskernen hergestellt wird und ein ganz besonderes Nussaroma hat und eine ganz tolle, dunkelgrüne, fast leuchtende Farbe über dieses Eis gegeben, ich fliege weg. Ne?
Ja, glaube ich sofort.
Also es ist der Hammer.
Peter, wir haben uns vor einigen Wochen noch mal darüber unterhalten, über Kürbiskernöl, du erinnerst dich, zu Vanilleeis.
Stimmt, ne? Du hast recht, im Zusammenhang mit der Software.
Genau. Ne, wollten wir nochmal eine Podcast-Folge drüber machen.
Über diese, denken.
Genau.
Food Pairing.
Food Pairing, genau. Ist auch ein wirklich ein Klassiker eigentlich schon, vor 10 Jahren schon gegessen. Hätte ich auch vorher nie erwartet, ja. Ein Öl zu einem Eis, ja. Aber schmeckt wirklich ganz großartig.
Ja, es ist wirklich der Hammer. Dieser nussige, leicht angeröstete Geschmack. Und was ich wirklich empfehlen kann, wer dazu Lust hat, das Internet mal zu durchsuchen nach Kürbiskernöl aus der Steiermark, kann man natürlich auch gut im Supermarkt kaufen oder im Bioladen. Trotzdem, wenigstens mal eine Internetrecherche machen nach Kürbiskernöl aus der Steiermark. Das ist dann nämlich ganz groß. Das grüne Gold der Steiermark nennen sie das. Und dann wird man sehr schnell auf Internetseiten stoßen von kleinen Bauernfamilien, die ihr selbstgepresstes Öl übers Internet verkaufen. Vor allem natürlich auch von größeren Bauern oder Ölmühlen. Und dann sich einfach für irgendeinen Bauern oder Versand entscheiden, der einem sympathisch erscheint und einfach mal ein Fläschchen bestellen, direkt aus der Steiermark, direkt vom Hersteller. Und wer noch mehr Lust hat und vielleicht bereit ist, auch ein bisschen Geld zu investieren, der sollte das gleich von 2, 3 verschiedenen Bauern machen, um zu merken, es gibt riesige Unterschiede, wie bei Wein. Und dann wird sich irgendwann ein Favorit herauskristallisieren.
Okay.
Und den wird man dann benutzen für sowas wie das Eis. Du hast auch gerade gesagt, über Vanilleeis ist es toll. Salate sind super mit Kürbiskernöl. Tomaten und Mozzarella, der Klassiker, mal mit Kürbiskernöl versuchen. Brotaufstriche. Zu Kartoffeln übrigens, natürlich, Thema dieses Podcasts. Hammer! Einfach über Bratkartoffeln oder vielleicht Kartoffelknödel geben. Gibt ganze Bücher über Kürbiskernöl, tausende Rezepte. Und dazu kommt noch, dass es total gesund ist. Kann man auch mal googeln, die ganzen gesundheitlichen Benefits von Kürbiskernöl. Also, ich finde, es ist ein fantastisches Lebensmittel. Wie ist bei dir, Billy? Ist dir irgendwas begegnet?
Mir ist auch was begegnet. Du weißt ja, ich bin noch nie so richtig drauf klargekommen auf diesen harten Alkohol, gute Whisky-Sorten und so weiter. Keine Ahnung. Habe ich mal probiert, aber so ein richtiger Fan bin ich nie geworden.
Ja genau, wir haben schon mal Whisky zusammen getrunken.
Ja, haben wir schon mal getrunken.
Das ist auch eine interessante Erfahrung. Ich war auch mal, hatte mal so eine Phase,
ja,
wo das mal interessant war.
Bourbons waren es bei dir.
Genau, ne? Bourbons waren es bei mir. Ich habe seinerzeit ja auch mal eine wirklich tolle Whisky-Distillerie in Kentucky in den USA besucht. Aber ja, eigentlich müssen es bei mir aktuell mehr als die 12-15% aus dem Wein wirklich nicht sein.
Ja, genau. Und ich habe jetzt aber mal Rum für mich entdeckt.
Rum?
Rum. Und habe
Pirat.
Mir einen Rum gekauft. Don Papa heißt der.
Okay.
Und der kommt von den Philippinen. Ich weiß jetzt nichts Genaues darüber. Es ist auch irgendein soziales Projekt. Okay. Also normalerweise kommt da kein Rum her. Und ich finde den extrem lecker. Also ich kann nur sagen, habe mich direkt umgeworfen. Ich habe ihn dann auch schon mal bei einem Besuch Freunden zu probieren gegeben. Die waren auch direkt heiß drauf. Der schmeckt irgendwie, der ist ein bisschen süßlich, der schmeckt rund, da sind Orangen drin. Ja, also das ist so ein Ding, das müssen wir unbedingt mal zusammen probieren. Hochprozentig, aber für mich richtig geil.
Und würdest du ihn, oder hast du das bei dem Treffen mit Freunden, hast du ihn als Aperitif oder Digestif oder sowas gereicht? Oder war es einfach so zwischendurch?
Einfach wirklich tatsächlich so. Wir haben gar nicht zusammen gegessen und haben ihn dann einfach mal so getrunken und probiert und kam direkt gut an. Und das ist sowas, wo ich wirklich Gefallen dran gefunden habe.
Ja.
Und ich glaube, ich steige jetzt da mal so ein bisschen ein in diese Rumwelt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob dieser Don Papa von den Philippinen wirklich schon für die Experten so ein richtig geiler Rum ist. Ich habe natürlich dann im Nachgang mal so ein bisschen geschaut, wird auch ganz gut bewertet. Aber das interessiert mich. Also da mache ich noch ein bisschen weiter. Deswegen war das so ein kulinarisches Erlebnis von mir,
ja,
was ich interessant
fand. Ja, aber finde ich ja interessant, weil ich habe ehrlich gesagt mit Rum überhaupt keine Erfahrung, außer jetzt vielleicht beim Kuchenbacken.
Ja.
Aber das ist ja eine andere Art von Rum.
Ja, ja.
Wie hast du ihn für deine Freunde serviert? Trinkt man den auf Eis oder was hast du gemacht?
Ich habe den, ich glaube, man trinkt den nicht auf Eis. Ich bin da jetzt noch wirklich kein Rum-Experte. Ich glaube, man trinkt den wirklich ganz normal, so bei Zimmertemperatur.
Okay.
Ich habe so kleine, wie heißen die, diese kleinen Gläser, die so nach oben, wir sind auch für Schnaps, die nach oben so ein bisschen schmaler werden auch. Und da habe ich ihn reingeschüttet und daraus haben wir ihn getrunken und ja, war super lecker.
Und habe ich mir das eher so vorzustellen, sag mal, wie ein Whisky, den man vielleicht in kleinen Stücken trinkt, oder wird der mehr so wie so ein kurzer geäxt?
Nein, schon in kleinen Schlücken.
Ja, okay. Also ein Genießergetränk.
Genau, auf jeden Fall. Ich würde das auch deswegen in kleinen Schlücken machen, weil da sich unglaublich viel im Mund tut. Also tut sich auch wirklich so eine ganze Geschmackswelt auf und das hält auch lange nach. Mhm. Und deswegen wirklich kleiner Schluck und so. Ich habe sogar gelesen, ähnlich wie beim Whisky ist es erlaubt, einige Tropfen Wasser reinzutun, um so diese harten Alkoholspitzen so ein bisschen abzufedern.
Ja, toll. Mhm. Ja. Also das klingt interessant für mich und wenn ich mich selber bei dir einladen darf.
Gebe ich dir zum Probieren, mein Lieber.
Ja, finde ich geil.
Okay.
Alles klar, dann machen wir auch diese Folge rund. Wenn ihr gut findet, was wir hier machen, freuen wir uns nicht nur, sondern dann hätten wir auch direkt noch eine Bitte an euch.
Ja.
Geht doch jetzt gleich, wenn die Episode vorbei ist, auf iTunes und hinterlasst uns eine Bewertung, denn das ist für den Podcast einfach unglaublich wichtig.
Damit unterstützt ihr uns wirklich extrem.
Ja, das muss man einfach sagen, weil so auch iTunes funktioniert.
Genau.
Wir versprechen euch, wir lesen jede einzelne Bewertung und nach Möglichkeit gehen wir hier im Podcast darauf ein. Und gleichzeitig hilft das Ganze natürlich auch anderen Hobbyköchen und Gleichgesinnten mit aufzuspringen, sodass wir alle gemeinsam hier einen guten Austausch haben können. Wir würden uns außerdem freuen, wenn ihr diese Episode, wenn sie euch gefallen hat, auf Social Media teilt. Mhm. Die Kanäle sind alle bei uns in den Shownotes verlinkt. Außerdem findet ihr auf unserer Webseite alle Feeds, wie ihr den Podcast abonnieren könnt, würden wir euch empfehlen, denn dann werdet ihr immer sofort informiert über eine neue Episode. So auch dann, wenn der zweite Teil für diese Kartoffelfolge erscheint. Also zieht euch einen guten Podcatcher und abonniert den Herd- und Ofen-Podcast. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche habt, Ideen, Themenwünsche oder, freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt, entweder an meinen lieben Freund Billy, billy@herdundofen-podcast.de oder an mich, peter@herdundofen-podcast.de. Ja, Billy, das war's schon. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Zweiter Teil Kartoffel.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Macht's gut, Leute.
Bis dann. Ciao.